ARD.
Moin, ich bin Maike Nielsen. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute in die Tiefen der Stadt vorgedrungen. Meine Kollegin Franzi Krämer hat ein paar Leute von euch mitgenommen in den neuen Fernwärmetunnel unter der Elbe. Und da hat sie sich gemeinsam mit unserer Hörerin Fenja verewigt in der dunklen Röhre.
Ja, jetzt steht da NDR 90,3, 6.2.2025. Wir haben uns verewigt. Fenja macht jetzt auch noch einen Herztraum.
Ob jemals jemand diese Inschrift lesen wird, ich glaube nicht. Denn der Fernwärmetunnel ist ja nicht für Menschen, sondern für Hamburgs Fernwärme gemacht. Bleibt also ein einzigartiges Erlebnis, dieser Spaziergang unterm Fluss. Wir machen gleich unter der Erde weiter. Es geht um die neue U-Bahn-Linie 5. Da entfällt ganz überraschend eine wichtige Station. Dann sprechen wir über den Besuch von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel bei uns in Hamburg. Und Hamburg bewirbt sich jetzt wahrscheinlich doch allein auf Olympia. Wir haben heute, Franzi hat es schon gesagt, den 6. Februar.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Hamburg bekommt ja eine neue U-Bahn-Linie, die U5. Und bislang sind wir immer davon ausgegangen, dass die Strecke so über City Nord, Winterhude, den Jungfernstieg und das UKE bis zu den Arenen am Volkspark läuft. Seit heute ist aber klar, am Jungfernstieg wird keine Haltestelle gebaut. Reinhard Postelt, warum will denn der Senat auf diesen wichtigen Knotenpunkt verzichten?
Ja, erstmal haben neue Untersuchungen der Hochbahn die Sicherheitsbedenken ausgeräumt. Der Zusatzhalt Jungfernstieg, der sollte eigentlich mal den Hauptbahnhof Nord entlasten. Die Bahnsteige für die U5 sind da schon vorhanden. Da gibt es nämlich zwei uralte Tunnel aus den 60er Jahren, die nie genutzt wurden. Aber diese Tunnel, die sind schmal und der Bahnsteig auch. Und zwar so schmal, dass die Hochbahn vorübergehend glaubte, im Notfall können wir diesen U5-Bahnsteig nicht schnell genug evakuieren. Deshalb Zusatzhalt Jungfernstieg. Aber das ist jetzt vom Tisch, sagt Verkehrssenator Andreas Tjax.
Ja, im Kern ist es so, dass wir vorher es nicht uns zugetraut haben, dass wir den Hauptbahnhof in einem Schadensfall, in einem Brandfall entfluchten können. Das werden wir jetzt in Zukunft schaffen, weil wir können mehr Platz bereitstellen auf den Bahngleisen. Wir haben gleichzeitig mit der U2 und U4 eine höhere Leistungsfähigkeit etabliert, sodass dort alle 100 Sekunden eine U-Bahn fährt, die Personen abtransportieren kann.
Also kann man schon aus Sicherheitsgründen auf den U5-Halt-Jungfernstieg verzichten.
Also geht es vor allem um den Brandschutz?
Nicht das, nein. Dazu kommt noch der Zeitgewinn. Klar, mit einem Halt weniger, da rauscht die U5 einfach schneller durch. Spart 1,5 Minuten Zeit. Zudem spart man nochmal Zeit beim Umsteigen künftig von der U5 auf die U1. Das wird sehr häufig gemacht werden, prognostiziert. Man, weil man am Stephansplatz das jetzt macht. Und dort kann man einfach viel schneller umsteigen von der U5 auf die U1, weil man dort einen bahnsteiggleichen Übergang schafft. Das heißt, da muss man nur 10 Meter auf die andere Bahnsteigkante laufen, kommt dann von der U5 in die U1 am Jungfernstieg. Da wären es mehr als 100 Meter gewesen, weil die U5-Station ungefähr 25 Meter unter der Wasseroberfläche gelegen hätte. Die U1-Station ist aber nur 5 Meter tief. Ja, und das führt alles in allem dazu, dass die U5 ohne Jungfernstieg 45.000 Fahrgäste mehr täglich anlocken soll wegen des Zeitgewinns.
Mhm. Wird die Haltestelle Stephansplatz, also wenn man die dann jetzt auf den Streckenabschnitt U5 legt, billiger oder teurer beim Ausbau?
Sie wird billiger, weil man eben am Jungfernstieg diese Unterwasserstation nicht mehr bauen muss. Und dazu hat der grüne Verkehrssenator Tjax Folgendes erklärt.
Wir sparen hierbei Geld, 130 Millionen Euro. Das ist bei einem Projektvolumen von 14 bis 16,5 Milliarden Euro unter 1% der Gesamtsumme. Wir machen das nicht deswegen. Wir machen das deswegen, weil wir hier den Fahrgast nutzen und damit den Nutzen für Hamburg maximieren können.
Übrigens wird am Jungfernstieg auch gebuddelt unter der Binnenalster für die U5, aber keine Station mehr, sondern nur ein kleines Kehrgleis. Das braucht sehr viel weniger Platz.
Was spricht noch für die Haltestelle Stephansplatz?
Man kann den Hauptbahnhof auch entlasten, und zwar für Umsteiger von der Fernbahn oder der Regionalbahn auf die U-Bahn. Heute muss man dort am Dammtorbahnhof noch 200 Meter laufen von der U1 zum Fernbahnhof. Das wird aber anders, weil die Station Stephansplatz wird komplett neu gebaut und ganz dicht am Dammtor, sagt Agnes Tjax.
Der Dammtorbahnhof ist nicht nur ein sehr schöner Bahnhof, sondern er wird auch wirklich die kleine Schwester des Hauptbahnhofes im Hamburger Westen sein. Es wird dann so sein, wir haben nicht nur S-Bahn, Regionalbahn, Fernbahn, sondern eben die Haltestelle der U1, die jetzt am Stephansplatz ist, die wird deutlich dichter, nämlich direkt an den Eingang des Bahnhofs Dammtor von Südseite heranrücken. Und dort wird jetzt auch die Haltestelle der U5 gebaut werden. Und wir rechnen auch damit, dass fast 30.000 Leute täglich da auf die Fernbahn und die S-Bahn umsteigen werden.
Allerdings gibt es auch einen Nachteil. Der Bau der neuen U-Bahn-Station Stephansplatz, der soll 8 Jahre dauern. Ja, eine riesige Baugrube und eine lange Sperrung der U1. Aber der U1-Tunnel von der Hallerstraße unter der Roten Baumchaussee zum Dammtor, der muss sowieso grundsaniert werden in einem Jahrzehnt. Und dann legt man beide Sperrungen zusammen.
Ja, vielen Dank, Reinhard Postelt. Und ein Video dazu findet ihr in der NDR Hamburg-App. Dann haben wir jetzt noch was zum Thema Bauen, und zwar ist das eine gute Nachricht. Hamburgs städtisches Wohnungsunternehmen Saga, die baut jetzt 540 Wohnungen in Bramfeld. Davon sind 37% Sozialwohnungen. Und geplant sind da auch eine Kita und Tiefgaragen mit mehr als 300 Stellplätzen. Wir hatten ja gestern Abend Politprominenz in Hamburg. Und zwar die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ist in ihre Geburtsstadt gereist und hat im Deutschen Schauspielhaus Fragen beantwortet. Und zwar auf Einladung der Wochenzeitung Die Zeit. Jörn Strieler-Pohl hat sich unter die mehr als 1000 Gäste gemischt. Und bevor wir auf die Themen eingehen, die Merkel angesprochen hat, was war denn das für ein Publikum im Schauspielhaus?
Das war auf jeden Fall ein sehr freundlich gesonnenes Publikum, muss man mal sagen. Ich hatte ein bisschen damit gerechnet, dass vielleicht auch ein paar Störer dabei sein könnten, dass es Buhrufe geben wird, wie in jeder guten Theater- oder Opernaufführung gibt es ja auch gerne mal einen Buhruf, aber gar nichts. 1200 Leute, die alle geklatscht haben und wirklich begeistert waren von Angela Merkel. Ein bildungsbürgerliches Publikum auf jeden Fall. Ein paar Jüngere dabei auch. Ich würde mal sagen, ein bisschen so die typischen Besucher, die auch ins Schauspielhaus gehen, die auch die Zeit lesen.
Ja, und von den jungen Menschen, die da waren, die sind ja quasi auch mit Merkel aufgewachsen, ne? 16 Jahre lang.
Ja, genau.
Nun war das ja ihr erster öffentlicher Auftritt nach ihrer Kritik an CDU-Chef Friedrich Merz. Ist sie darauf nochmal eingegangen?
Ja, dazu wurde sie natürlich gefragt von den Kolleginnen und Kollegen von der Zeit. Und sie ist nochmal darauf eingegangen. Ganz wichtig aus meiner Sicht, sie hat diese Kritik nicht nochmal verschärft. Sie hat es nochmal erklärt, aber sie hat nicht nochmal nachgelegt. Sie hat gesagt:
Schauen Sie, ich bin Bürgerin, ich bin Bundeskanzlerin AD, ich hatte Anfragen und habe es nicht für richtig gefunden, in einer solchen entscheidenden Situation einfach zu schweigen, sondern fand es so bedeutsam, dass ich deshalb meine Meinung zu diesem Vorgang gesagt habe.
Und dieser Vorgang, um das nochmal zu sagen, der war ja, dass die CDU und Friedrich Merz in Kauf genommen haben, eine Mehrheit nur auch mit den Stimmen der AfD im Deutschen Bundestag zu bekommen. Und das war das erste Mal der Fall. Und deswegen gab es ja auch diese Massenproteste, die zum Beispiel am letzten Wochenende auch hier in Hamburg.
Mhm. War das Thema Zuwanderung denn auch nochmal Thema an dem Abend? Ja, sicherlich, ne?
Ja, sie hat natürlich nochmal erklärt, was 2015 war, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Sie war ja auch deswegen da, weil sie gerade ein Buch geschrieben hat. Viele, viele hundert Seiten und wo sie das auch, wo alles drinsteht, weil sie hat es gestern natürlich nochmal dann auf der Bühne des Schauspielhauses erklärt und sie sagt selber, es muss noch viel passieren in der Migrationspolitik, aber das darf eben aus ihrer Sicht niemals mit der AfD passieren.
Ja, es ist noch kein Zustand erreicht im Zusammenhang mit der illegalen Migration, der uns zufriedenstellen kann und der die Menschen zufriedenstellt und das heißt weiter an den Lösungen arbeiten, aber nicht um den Preis, es gemeinsam mit einer Partei zu machen, die die Grundlagen unseres Zusammenlebens abschaffen möchte.
Das ist eben ihr Credo immer gewesen, sagt sie, europäisch denken, europäische Lösungen finden, europäische Bündnisse finden und Kompromisse finden ohne die populistischen Parteien. Und das gilt für sie auch nach den brutalen Taten von Aschaffenburg und anderen Städten, wo Merz eben gesagt hat, genug ist genug, jetzt müssen wir, jetzt sind mir die Mehrheiten egal. Da weicht sie komplett von Merz ab.
Diesmal stehen ja vor allem Männer zur Wahl. Hat sie als Ex-Kanzlerin denn einen Tipp für Politikerinnen?
Ja, das waren so die ganz besonderen Momente, wo sie dann auch ein bisschen privater wurde und über ihre Haltung erzählt hat. Sie hat gesagt, wir kochen alle nur mit Wasser und dann sagt sie so schnippisch, auch Frauen kochen nur mit Wasser, so nach dem Motto, können wir auch. Und sie wurde auch dazu gefragt, warum sie sich so schwer getan hat, eine Zeit lang auch sich als Feministin zu definieren. Mhm. Sie war ja die erste Kanzlerin. Ja. Und da gibt sie aus meiner Sicht auch eine ziemlich kluge Antwort drauf.
Feministinnen, das sind für mich Kämpferinnen, auch gerade in der alten Bundesrepublik, die wirklich noch viel einstecken mussten. Und ich habe davon profitiert. Ich bin dann sozusagen in Fußstapfen von denen getreten, die sehr viel vorgekämpft haben. Und dann kommt die Frau und sagt, ja, ich bin Feministin. Vielleicht wollen die das gar nicht, weil die sagen, du hast ja nichts geschafft.
Und sie sagt natürlich auch zum Thema Feminismus, sie ist Mitglied der CDU und will das auch bleiben. Das hat sie auch deutlich gemacht. Und natürlich hat die CDU in bestimmten Punkten dann eben auch mal andere Haltungen. Und auch das war ein Grund für sie zu sagen, ich will mich jetzt hier nicht als Oberfeministin und Bundeskanzlerin präsentieren. Also sehr durchdachte Antworten, die sie da gegeben hat aus meiner Sicht.
Dankeschön, Jan, für diesen Einblick. Angela Merkel war noch Kanzlerin, da haben die Menschen hier in der Stadt mit knapper Mehrheit gesagt, Olympia, nee, wollen wir uns nicht drauf bewerben. 10 Jahre ist dieser Volksentscheid nun her. Seit einiger Zeit denkt Hamburg aber wieder drüber nach. Und zwar ist die Überlegung, die Olympischen Sommerspiele 2040 gemeinsam mit Berlin durchzuführen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und ja, das hätte den Vorteil, dass sich die beiden Städte die Freuden und Pflichten teilen. Jetzt aber die Wendung. Offenbar bereitet sich Hamburg nun darauf vor, sich doch allein zu bewerben. Jörg Narauska, warum?
Und das liegt daran, dass Berlin möglicherweise als Partnerstadt für diese Ausrichtung ausfallen wird. Das ist zumindest eine Gefahr, die gar nicht so unwahrscheinlich ist, denn der Deutsche Olympische Sportbund möchte, bevor er sich entscheidet, welche deutsche Stadt ins internationale Rennen um Olympische Spiele geht, vorher gerne eine Abstimmung in diesen Städten haben, wo dann auch klar wird, aha, die Bevölkerung steht da wirklich dahinter. In Hamburg kennen wir das ja vom Referendum, da hat das nicht geklappt. Inzwischen sagt man in Hamburg, das hat sich ein bisschen gewendet, die Stimmung. Da geht man davon aus, dass man eine solche Abstimmung jetzt gewinnen würde. In Berlin sieht das ganz anders aus. Da ist der Rückhalt deutlich kleiner als in Hamburg. Da gibt es auch Stimmen, auch von offizieller Seite, die sagen, na eigentlich würden wir statt Olympia lieber sowas wie eine Expo machen oder was ganz anderes. Da steht im Raum, dass man so eine Abstimmung verlieren könnte. Man will in Berlin eigentlich auch gar keine Abstimmung, weil man diese Angst hat. Und dann stünde Hamburg dumm da. Deswegen bereitet man sich jetzt auf beide Varianten vor. Entweder mit Berlin oder, wenn das nicht funktioniert, dann wird parallel jetzt tatsächlich auch schon ganz konkret an einer Bewerbung ohne Berlin gearbeitet.
Ja, aber in Hamburg hat sich doch die Stimmung gewendet, weil eben die Hamburgerinnen und Hamburger wissen, dass sich die Stadt gemeinsam mit Berlin auf die Olympischen Sommerspiele 2040 bewerben will.
Naja, die Idee dahinter ist ja, dass man zum Beispiel keine großen Neubauten braucht. Hamburg hat kein Olympiastadion für Leichtathletik. Berlin hätte eins. Ist Berlin nicht dabei, fehlt wieder ein Stadion. Aber Paris im vergangenen Sommer hat gezeigt, diese riesen Olympiastätten, diese Sportstätten, diese Neubauten, die braucht man im Zweifel gar nicht. Man kann ganz viel Sport auch in Stellen der Stadt machen, die eigentlich für Sport gar nicht vorgesehen sind. Paris hatte das zum Beispiel in den Tuilerien oder am Eiffelturm. Das Beachvolleyballstadion haben wir alle noch im Kopf, wie das da einfach mal in die Stadt gebaut worden ist. Relativ einfach aufgebaut, hinterher einfach wieder abgebaut. War nicht besonders teuer. Sowas könnte Hamburg sogar mit einem Leichtathletikstadion machen. Es gibt auch Überlegungen, Leichtathletik zu verteilen in der Stadt. Hochsprung auf dem Rathausmarkt zum Beispiel oder 100-Meter-Lauf auf dem Jungfernstieg. Ob das dann so kommt, ist eine andere Frage, aber die Ideen und die Möglichkeiten gäbe es. Also Hamburg ist nicht zwingend auf Berlin angewiesen, es würde einiges einfacher machen.
Also, es muss noch einiges geklärt werden, aber Hamburg bereitet sich jetzt auf die Bewerbung vor. Vielen Dank, Jörg Narauska. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe den Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl direkt heute Mittag gemacht, als der Wahl-O-Mat online ging. Und ich war vom Ergebnis jetzt nicht so überrascht, anders als Joanna aus Eimsbüttel.
Tatsächlich konservativer als gedacht, was ich grundsätzlich nicht schlimm finde, aber ja, hätte ich erstmal nicht mit gerechnet.
Und Angela aus Wandsbek war nach ihrem Wahl-O-Mat-Erlebnis richtiggehend schockiert, hat sie uns gesagt.
Das war gruselig, was da rauskam. Nur daher, ich mache das nicht nochmal.
Trotzdem, auf jeden Fall empfehlenswert, den Wahl-O-Mat mal durchzuklicken, wenn man dann seine persönlichen Meinungen mit den Positionen der Parteien abgleichen kann.
Ja, man denkt nochmal an, es gibt Anstöße, man denkt nochmal drüber nach und ich finde es auch ganz gut gemacht.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, ja, ist empfehlenswert, ja.
Also, heißer Tipp für die Feierabendbeschäftigung auch von mir, einfach mal den Wahl-O-Mat machen. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr es heute noch entspannt habt. Und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.